Karls des Großen Kirchen. Regen fällt, Sonne scheint, Wind bläst und dem Tag folgt die Nacht. Frühling lässt blühen, Sommer bringt Reife, Herbst schenkt Ernte, Winter treibt Schnee. Wer ordnet diesen Lauf der Welt? Wer bestimmt, wie viel jedes Leben an Liebe und Hass, Glück und Leid, Freude und Trauer zu tragen hat? Und wer setzt die Stunde des Todes fest? Die Götter schicken das Unabänderliche, sagten die Sachsen zwischen Ems und Elbe vor über 1000 Jahren und meinten Wodan, Dona, Zio und Freya. Ihnen opferten sie in heiligen Hainen. Die Franken dagegen nannten den Christengott allmächtig, den sie in Kirchen verehrten und anbeteten. Ihr König war Karl. In Bewunderung und Ehrfurcht nannten ihn später die Leute den Großen. Vor den Herzögen, Grafen und Bischöfen seines Reiches gelobte er: Ich werde nicht eher ruhen und rasten, bis sich das Volk der Sachsen unter das Kreuz Christi beugt. Und König Karl hielt Wort. Jedes Jahr unternahm er einen Kriegszug. Die vielen Toten und Krüppel, ob Freund oder Feind, kümmerten ihn nicht. Verbrannte Höfe, erschlagene Frauen und Kinder, verendetes Vieh, Krankheiten und Seuchen erschütterten nicht sein Herz. Unermüdlich zog er mit seinen Reitern durch das unglückliche Land. Verkohlte Balken, Asche, Blut und Tränen zeichneten die Spur seiner grausamen Heerfahrten. Priester waren dabei, um die Unterworfenen zu taufen und Kirchen und Kapellen als weithin sichtbare Siegeszeichen aufzurichten. Wieder einmal war der König zur Weser gezogen und hatte sein Lager im Buckigau unweit des Stromes aufgeschlagen. Seit Tagen rieselte Regen aus tief hängenden Wolken, hüllte Nebel, Wälder und Hügel ein und ließ die Augen keine 100 Schritt weit sehen. Im trüben Grau verstickte sich unheimliche Ruhe, und wenn sie ein Geräusch durchbrach, schreckten die Sinne auf, wie eben bei diesem langgezogenen Ton, der sich wiederholte und immer lauter wurde. Kein Zweifel, die sächsischen Kampfhörner riefen zur Schlacht. Und sofort befahl auch Karl seinen Kriegern die Aufstellung zum Waffengang. Noch war nichts zu sehen, denn der Tag hob seine Regendecke nicht. Erst als die Sonne ihre Mittagshöhe erreicht hatte, zwang sie den Nebel und gab die Sicht auf zwei Heerhaufen frei. Der fränkischen Schlachtreihe, die einer mächtigen gepanzerten Kette glich, standen die sächsischen Angriffskeile gegenüber. Kalt funkelten die Helme und die Spitzen der Wurfspeere. Schon stießen die Keile im Gleichschritt vor. Dumpf dröhnte wechselweise Hammer, Wode, Zio als Kampfgesang in die Schilde und klang immer erbitterter, bis sich Lanze und Schwert in die verhassten Franken hineinbohrten. Ihre Front geriet unter dem harten Aufprall ins Wanken und drohte zu zerbrechen. Nur wenn die Flügel hielten und um die vorwärts drängenden Keile schwenkten, war eine Niederlage zu verhindern. Mein Gott, betete der Frankenkönig, schenke mir den Sieg und ich will dir mit neuen Kirchen danken, die deine Kraft und Herrlichkeit ewig verkünden sollen. Eine soll hier stehen, wo der Wind heimfährt, eine dort oben an der Stätte. Und der König zeigte über den Strom, er fortfuhr, und die dritte hinten im Buchenholz. Da schmetterte wie zur Antwort die fränkische Tuba im Rücken der sächsischen Keil ihr Signal. Den Flügeln war die Umgehung gelungen. So tapfer auch die Sachsen noch fechten mochten, die sinkende Sonne sah Karl mit seinen Scharen als Sieger auf dem Schlachtfeld. Und in weniger als einem Jahr erhoben sich drei Kirchen im Wesertal. Die Dörfer aber, die sich um sie ansiedelten, wurden Windheim, Ofenstedt und Buchholz genannt. In der Kirche zu Windheim will man sogar bis vor Jahren neben der Kanzel zwei Vertiefungen gesehen haben, die Karls des Großen Pferd mit seinem Hufeisen eingedrückt haben soll.